Herzlich willkommen bei High Running, deinem High Rocks und Running Podcast mit Profisportler Alexander. Er gehörte zu den schnellsten 400-Meter-Läufern Europas und zählt heute zu den gefragtesten High Rocks Coaches. Wenn du schneller werden willst, deine Performance verbessern möchtest und wissen willst, wie Profis wirklich trainieren, dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Insights, Unterhaltung und eine gewaltige Portion an Motivation. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom High Running Podcast. Ich weiß, die letzten Wochen habe ich keine Folge produziert. Das lag einfach daran, dass die Zeit relativ knapp war und ab August habe ich deutlich mehr Zeit und dann werde ich auch hier wieder regelmäßig euch mit einer neuen Folge versorgen rund um das Thema High Rocks, Running, aber auch das Thema Motivation. Und heute ein ganz, ganz wichtiges und ein, glaube ich, großes Thema, nämlich es geht um deine Laufperformance, deine Running-Performance bei einem High Rocks-Rennen und es geht darum, wie effizient oder wie du wirklich einen schnellen High Rocks absolvieren kannst. Denn es gibt so ein paar Begriffe, die hast du sicherlich schon gehört, ja, wenn es um Schwelle geht, wenn es um VO2 Max geht. Alle sprechen ja immer von VO2 Max. Vor allen Dingen geht es aber auch darum, wie schnell kann man denn eigentlich so ein High Rocks Rennen laufen? Wo muss ich mich denn da orientieren? Laufe ich jetzt ein Schwellentempo, laufe ich ein 5K-Tempo, ein 10K-Tempo oder Marathon-Renntempo? Alles das will ich heute in dieser Folge beantworten und du kannst da bestimmt das ein oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Aber bevor wir reinstarten, jetzt nochmal zum Anfang. Es gibt tatsächlich noch Coaching-Plätze. Es gibt nicht mehr viele Plätze, aber wenn du jetzt sagst, ich müsste jetzt wirklich nochmal den nächsten Schritt machen. Die Saison steht an, die neuen Rennen stehen vor der Tür und jetzt gilt es, ja, die nächsten Schritte zu machen, nächsten Meter zu machen und jetzt den Grundstein zu legen für die neue Saison. Und wenn du sagst, ich will das jetzt vernünftig machen, dann packe ich unter diese Folge hier in die Shownotes, packe ich einen Link, da geht's zu meinem Kalender und da kannst du ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und in diesem Erstgespräch geht es wirklich darum, dass wir uns kennenlernen, dass du mir von deinen Zielen erzählst, dass du mir vielleicht von deinem bisherigen Training erzählst, das, was dir vielleicht wichtig ist, welche Voraussetzungen du hast, wie oft du in der Woche eigentlich trainieren kannst. Und dann bekommst du von mir eine ehrliche und realistische Einschätzung, wo wir uns denn ja bewegen, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und wenn alles passt, dann kannst du vielleicht auch ins Coaching kommen. Und alles, was ich anbiete, läuft grundsätzlich immer nur einen Monat. Das heißt, bei mir gibt es keine langfristigen Pakete. Mir ist es wichtig, dass du als Athlet maximal flexibel bist. Das heißt, wenn du mit mir ins Coaching startest, kann irgendwie ja immer mal was passieren oder auch sein, dass man sagt, hey, nach 2 Monaten muss ich jetzt doch die Reißleine ziehen. Ist es irgendwie was anderes vorgefallen oder ich kann vielleicht doch nicht so den Plan einhalten, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Dann kannst du immer zum Monatsende auch wieder aufsteigen. Das heißt, es gibt bei mir keine langfristigen Pakete und du bist maximal flexibel. Solltest du also in den Genuss kommen und sagen, ich frage zumindest mal ein Erstgespräch an, vielleicht passt das Ganze, dann mach das gerne. Also wie gesagt, hier unten in den Shownotes findest du meinen Kalender. Da einfach einen Termin aussuchen. In der Regel geht dieser Termin so eine halbe Stunde. Ich zeige dir auch, mit welcher Coaching-Plattform ich arbeite, wie das Coaching aussieht, wie ich die ganzen Trainingseinheiten analysiere, dass du am Ende des Tages halt, wenn du an den Start gehst, einfach die beste Performance bringen kannst und du eine neue Bestzeit im Idealfall, ja, umsetzen kannst und damit glücklich und zufrieden eine neue PB aufstellst. Aber jetzt genug gequatscht. Jetzt sprechen wir heute über einen ganz, ganz wichtigen Begriff auch, nämlich das Thema nicht VO2 Max, weil über VO2 Max sprechen alle. Wir sprechen heute über einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die VLA Max, die maximale Laktatabbaurate. Und was das ist, das erkläre ich euch. Aber bevor wir jetzt reinstarten, nochmal ganz grob, du machst mit einer großen Wahrscheinlichkeit, machst du schon einen High Rocks. Du hast vielleicht schon mal einen gemacht oder aber du bist durch Zufall hier gelandet und du bereitest dich gerade auf deinen ersten vor. Und bevor wir jetzt überhaupt über Trainingszonen sprechen möchten, müssen wir einfach mal gucken, was ist eigentlich High Rocks nochmal. Ne? Also viele denken, es ist Laufen und funktionelle Fitness. Das stimmt zwar, aber physiologisch beschreibt das den Wettkampf eigentlich überhaupt nicht. Weil wenn wir uns einmal anschauen, was dann im Rennen passiert, sieht man erstmal, dass du letztendlich 8x1 Kilometer läufst, vielleicht sogar ein bisschen mehr mit der Rockzone und so weiter. Und dazwischen liegen einfach 8 Stationen. Ski-Erg, Sled-Push, Sled-Pull, Burpee-Broad-Jump, Rudern, Farmers-Carry, Sandbag-Lunges und Wall-Balls. Das bedeutet, die Belastung wechselt ständig. Aber trotzdem bist du fast ununterbrochen in Bewegung. Also es gibt keine echten Pausen. Und das unterscheidet HYROX beispielsweise auch nochmal von CrossFit. In CrossFit hast du oft explosive Belastungen, kurze Belastungszeiten, dann Erholung, dann wieder Vollgas. Und HYROX funktioniert komplett anders. Hier bist du in der Regel 60 bis 90 Minuten fast dauerhaft unterwegs. Und genau deshalb müssen wir uns anschauen, welche Energiesysteme überhaupt in diesem Bereich dann auch arbeiten. Und wie produziert dein Körper letztendlich Energie? Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, das wird wahrscheinlich auch nichts Neues für dich sein. Aber letztendlich, jede Bewegung, die wir haben, braucht immer Energie. Egal, ob es Gehen ist, ob es Sprinten ist, ob es Schlittenschieben ist oder die geliebten Wallballs, diese Energie stellt dein Körper in Form von ATP bereit. Und ATP ist die eigentliche Energiewährung unseres Körpers. Das Problem dabei ist, diese ATP-Speicher reichen nur für wenige Sekunden aus. Und deshalb muss ständig neues ATP produziert werden. Und dafür besitzt dein Körper letztendlich 3 unterschiedliche Systeme. Wenn wir uns das mal angucken, ne, das ATP-System, also das erste System, liefert einfach Energie extrem schnell. Und es arbeitet ohne Sauerstoff und auch fast ohne Laktat. Und das reicht für ungefähr 5 bis maximal 10 Sekunden aus. Typische Beispiele sind Sprinten, Gewichtheben, ein Schlittenanschub, wenn wir Sprünge machen. Und dieses System spielt im HYROX zwar eine Rolle, aber nur ganz kurz. Wenn wir uns das nächste System angucken, das ist die anaerobe Glykolyse. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wenn die Belastung länger dauert, dann übernimmt die anaerobe Glykolyse und hier werden Kohlenhydrate ohne Sauerstoff verbrannt und dabei entsteht unglaublich schnell Energie. Aber gleichzeitig, und das hast du auch schon gehört, entsteht Laktat. Und genau hier kommt später die Fauler-Max ins Spiel, also die maximale Laktatabbaurate. Und dieses System liefert zwar enorm viel Leistung, aber eben nur für eine begrenzte Zeit. Und je stärker dieses System arbeitet, desto schneller steigen deine Laktatwerte. Das darfst du dir schon mal abspeichern, das ist wichtig zu wissen und um später auch zu verstehen. Und dann gibt es auch noch das aerobe System. Und jetzt kommt das wichtigste Energiesystem letztendlich für HYROX. Und hier wird Energie mit Sauerstoff produziert. Der Körper verbrennt Kohlenhydrate, Fette und ja, in einem ganz, 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 ganz kleinen Teil vielleicht auch so ein bisschen Protein. Aber das ist eher die Ausnahme. Und was passiert hier? Die Energieproduktion ist auf jeden Fall auch deutlich langsamer, aber dafür ja fast nahezu unbegrenzt. Und genau deshalb laufen Marathonläufer fast ausschließlich im aeroben Bereich. Und genau deshalb findet auch HYROX zum allergrößten Teil in diesem Bereich statt. Und jetzt sagen natürlich viele, aber ich bin doch komplett übersäuert, wenn ich laufe. Ja, das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass dein Körper hauptsächlich anaerob arbeitet, also ohne, also in Form von Laktat. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied. So, und jetzt schauen wir uns mal typische Zielzeiten an. Also wie lange ist man jetzt bei so einem HYROX tatsächlich unterwegs? Also die Elite, wenn wir jetzt mal gucken, wo sich die Elite 15 bewegt, ja irgendwo zwischen 53 Minuten bis 60 Minuten. Also alles unter einer Stunde. Wenn wir uns die Frauen mal angucken, Elite Frauen, auch hier bewegen wir uns unter einer Stunde bis 65 Minuten oder vielleicht auch knapp 70 Minuten. Wenn wir uns die Age Grouper angucken, ne, also die sehr guten, auch hier teilweise unter 60 Minuten, aber im Normalfall so 65 Minuten bis 75 Minuten. Ambitionierte Athleten sind circa 75 bis 90 Minuten unterwegs bei so einem HYROX und viele Einsteiger irgendwo zwischen 90 bis 120 Minuten. Und genau hier beginnt das Verständnis. Also überlege dir einmal, welche anderen Wettkämpfe dauern ungefähr genauso lange? Ist es ein Halbmarathon, ein schneller Marathonanfang, ein langer Tempo-Dauerlauf? Ganz sicher kein 400-Meter-Sprint aus der Sportart, wo ich herkomme, und auch kein typisches CrossFit-Workout. Das bedeutet also, HYROX gehört eindeutig zu den Ausdauerdisziplinen, nur eben mit wiederkehrenden Kraftspitzen. Und jetzt wird's spannend. Viele fragen mich immer, Alex, laufe ich einen HYROX eigentlich im Halbmarathon-Renntempo oder im Schwellentempo oder soll ich meine 10 Kilometer Pace, soll ich die nehmen? Was ist eigentlich meine Zielzeit? Und die Antwort lautet fast, ja, also wenn wir von Halbmarathon-Renntempo sprechen. Wenn wir uns jetzt mal die Intensitäten nach Jack Daniels anschauen, also eine Art, ja, wie man seine Zonen einteilt, und Jack Daniels finde ich da einfach besonders cool. Ich mag den Mann, vor kurzem tatsächlich auch verstorben, aber ein sehr, sehr guter Lauftrainer, und der hat die Zonen in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Der hat es eingeteilt, gehen wir mal kurz drauf ein, in Zone E, das ist die Easy-Zone, und hier bewegst du dich ungefähr circa 70-83% deiner maximalen Herzfrequenz oder auf 65-69% deiner VO2max. Musst du dir jetzt nicht merken, wenn du es dir merken willst, dann darfst du dir es natürlich auch merken. Und was entwickelst du hier? Hier entwickelst du ja die Mitochondrien, hier entwickelst du deinen Fettstoffwechsel, hier verbesserst du deine Kapillarisierung und auch ja alles, was mit der Regeneration zu tun hat. Und das sollte irgendwie 70-80% deines Trainings ausmachen. Dann gibt es Zone M. Die Marathonzone, also die Intensität kannst du ungefähr 2-4 Stunden halten. Also wenn du weißt, du läufst irgendwie 2-4 Stunden, dann ist das im Prinzip Zone M Marathon. Und hier sagt man, oder laut Jack Daniels ist es so, dass du irgendwo zwischen 84%-88% deiner HF Max unterwegs bist oder irgendwo zwischen 80-84% deiner VO2 Max. Und das Ganze ist perfekt für, ja, ich sag mal, für lange Läufe, ja, wo du wirklich, ja, bis zu 2 Stunden oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen länger unterwegs bist. Dann kommen wir eigentlich zu einer sehr, sehr spannenden Zone, die auch fürs HYROX sehr wichtig ist, nämlich deiner Zone T, die Threshold-Zone. Hier bewegen wir uns irgendwo zwischen 88%-92% deiner HF-Max oder irgendwo 88-92% deiner VO2-Max. Oder wenn wir von Schwelle sprechen, ungefähr 95-100% deiner individuellen Laktatschwelle. Ja, also ventilatorische Schwelle 2 und da irgendwo zwischen 95-100%. Das ist genau die Intensität, bei der dein Körper letztendlich Laktat gerade noch genauso schnell abbaut, wie er es produziert. Und genau hier liegt auch irgendwo der Sweet Spot, so nennt man das Ganze. Und genau hier bewegen sich die meisten schnellen HYROX-Athleten. Nicht im VO2-Max-Bereich, nicht im Sprint-Bereich, sondern rund um die Schwelle. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt eine Sache, die immer wieder auffällt oder die man immer wieder feststellt. Warum laufen fast alle bei einem HYROX-Rennen zu schnell? Und jetzt kommt eigentlich der größte Fehler, weil die meisten oder fast jeder orientiert sich irgendwie an seiner 5-Kilometer-Pace. Das Problem dabei ist, ein HYROX besteht halt eben nicht nur aus 8 Laufkilometern, sondern aus 8 Laufkilometern plus 8 hochintensiven Stationen. Wenn jetzt beispielsweise deine Schwellenpace bei 4 Minuten pro Kilometer liegt, bei einem klassischen Lauf, wo du sagst, okay, eine Schwelle kann ich so 4 Minuten laufen, dann wäre genau dieses Tempo theoretisch lange haltbar, ohne aber, dass die Spitzen kommen, indem du wirklich sehr viel Laktat produzierst. Und jetzt stell dir mal vor, das passiert bei fast allen, sie laufen los und der erste Kilometer ist deutlich schneller. Das heißt, wenn es 4 Minuten ist, läufst du den ersten Kilometer aber in 3,45. Und das fühlt sich gut an. Ist ja auch klar. Ja, also das fühlt sich natürlich gut an, weil du bist ja auch noch frisch. Der Puls ist vielleicht auch noch nicht ganz so hoch, also er ist noch niedrig relativ dafür. Doch genau in diesem Moment schaltest du stärker auf die anaerobe Glykolyse um. Das bedeutet, du produzierst mehr Laktat, du verbrauchst deutlich mehr Muskelglykogen und dann, was passiert dann? Dann steigst du aufs Skierg, der Puls steigt, noch mehr Laktat und danach, ja, musst du wieder laufen und dann kommt der Schlitten und jetzt explodiert letztendlich der Energieverbrauch regelrecht. Und wenn du dann anschließend wieder losläufst, fühlen sich eben plötzlich eine 4:10, die du läufst, ja, deutlich härter an als die 3:45 aus der ersten Runde. Und das nicht, weil du plötzlich irgendwie unfit geworden bist, sondern weil dein Stoffwechsel jetzt mit einer deutlich höheren Laktatkonzentration arbeiten muss. Und genau an diesem Punkt machen viele einen Denkfehler. Sie sagen, ich muss im Training meine VO2 Max verbessern, damit ich vielleicht irgendwann mal schneller, ja, weiterhin schneller laufen kann. Aber vielleicht liegt das eigentliche Problem wo ganz anders. Vielleicht produziert dein Körper schlicht zu viel Laktat. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Begriff und den darfst du dir merken und damit darfst du dich gerne auch mal auseinandersetzen. Und das berücksichtige ich auch immer bei meinen Athleten im Training. Und genau hier kommen wir nämlich zum nächsten Teil, nämlich einem Wert oder einem Wort, der im HYROX ja eine große Bedeutung haben oder hat, wo aber kaum einer drüber spricht. Und das ist die VLAMAX. Denn diese VLAMAX entscheidet darüber, wie schnell du Laktat produzierst, wie effizient du Kohlenhydrat verbrauchst und warum zwei Athleten mit derselben VO2 Max am Ende 15 Minuten auseinander liegen. Ja, total spannend. Und was bedeutet jetzt VLAMAX überhaupt? Also der Begriff klingt natürlich erstmal wieder kompliziert, aber VLAMAX steht letztendlich für, sagen wir mal, maximale Nicht-Laktat-Abbaurate, also es hat auch was damit zu tun, aber der eigentliche Begriff steht für maximale Laktat-Bildungsrate oder einfacher gesagt, wie schnell dein Körper Laktat produzieren kann. Und jetzt muss ich mit einem Mythos aufräumen, weil viele glauben, erstmal ist ja vielleicht Laktat schlecht. Aber das stimmt so nicht. Laktat ist kein Abfallprodukt, Laktat ist letztendlich auch ein Energieträger. Dein Herz nutzt Laktat, dein Gehirn nutzt Laktat, deine Muskeln nutzen Laktat. Das Problem ist also nicht das Laktat selber, sondern das Problem entsteht erst dann, wenn dein Körper mehr Laktat produziert, als er gleichzeitig wieder abbauen oder verwerten kann. Und genau das entscheidet die VLAMAX. Ich möchte dir ein einfaches Beispiel geben. Stell dir zwei Motoren vor. Ich erkläre das immer mit einem Auto. Also stell dir zwei Fahrzeuge vor. Auto Nummer 1 ist ein riesiger V8-Motor. Unglaublich viel Leistung, unglaubliche schnelle Beschleunigung, aber sehr hoher Spritverbrauch. Auto Nummer 2, ein moderner Dieselmotor. Nicht ganz so explosiv, aber unglaublich effizient. Mit einer Tankfüllung fährt er doppelt so weit, ja. Und genauso funktioniert auch unser Stoffwechsel. Eine hohe VLAMAX ist wie der große V8-Motor. Eine niedrige VLAMAX ist wie der sparsame Dieselmotor. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, welches Auto gewinnt den HYROX? Und genau das ist der spannende Punkt. Nicht der V8, sondern meistens der sparsame Motor. Und warum ist das so? Dafür müssen wir mal kurz in die Biochemie reinspringen. Also wenn dein Körper Energie benötigt, kann er dieses auf zwei Arten herstellen. Weg Nummer 1 mit Sauerstoff. Das dauert aber etwas länger, ist aber extrem effizient. Und Weg Nummer 2 ist ohne Sauerstoff. Das geht blitzschnell. Dafür entstehen deutlich mehr Stoffwechselprodukte und das ist dann unter anderem Laktat. Also je schneller du Energie brauchst, desto stärker nutzt dein Körper diesen zweiten Weg. Und deshalb produzieren Sprinter extrem viel Laktat. Oder so wie ich aus dem 400 Meter Langsprint war die Energiebereitstellung fast ausschließlich mit Laktat. Marathonläufer dagegen deutlich weniger. Nicht weil sie keine Muskeln besitzen, sondern weil ihr Stoffwechsel viel effizienter arbeitet. So, was bedeutet jetzt eine hohe VLAMAX? Schauen wir uns einmal an, was eine hohe VLAMAX bedeutet. Du kannst letztendlich unglaublich schnell Energie bereitstellen. Und das bringt dir Vorteile bei 100 Meter, bei 200 Meter, bei 400 Meter, bei Gewichtheben, beim Sprinten im Allgemeinen, bei explosiven Richtungswechseln oder wenn du einen schweren Schlitten beispielsweise anschieben willst, ja. Und genau deshalb besitzen Sprinter oft eine sehr hohe Fauler-Max. So typische Werte, dass du es einfach mal gehört hast, irgendwo über 0,8 bis 1 Millimol liegen die. Der große Nachteil ist eigentlich, du verbrauchst unglaublich viele Kohlenhydrate, du produzierst extrem viel Laktat und du ermüdest schneller. Und das kennst du wahrscheinlich. Die ersten 2 Kilometer fühlen sich sensationell an, dann werden die Beine plötzlich hart, nicht weil deine Muskeln schwach sind, sondern weil dein Stoffwechsel viel schneller arbeitet, als dein Körper das Laktat wieder abbauen kann. Ja, der Klassiker bei so einem Hyrox-Rennen, wenn du am Anfang zu schnell rennst, ja, du produzierst zu viel Laktat, ja, dein Körper schafft es einfach, dieses Laktat nicht gut handeln zu können und dann wirst du langsamer. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns mal eine niedrige Fauler-Max angucken, bedeutet das, dass dein Körper deutlich weniger Laktat produziert. Du bist vielleicht nicht der explosivste Athlet, aber du kannst unglaublich lange deine Leistung halten. Und typische Vorteile sind, du kannst längere Belastung gehen. Du hast einen geringeren Kohlenhydratverbrauch. Du hast einen höheren Fettstoffwechsel. Du hast eine stabilere Herzfrequenz. Du hast vielleicht sogar auch eine bessere Laufökonomie und eine geringere Übersäuerung. Und typische Fauler-Max-Werte von Weltklasse-Marathonläufern liegen teilweise unter 0,3 Millimol. Und deshalb wirken diese Athleten oft in Anführungszeichen so locker. Sie laufen nicht mit weniger Leistung, sie verschwenden einfach weniger Energie. Und jetzt kommt der Punkt, der dir beim Hyrox tatsächlich immer so ja, das Genick bricht. Nämlich, wenn deine Fauler-Max zu hoch ist, dann ist das im Hyrox-Sport tatsächlich ein bisschen problematisch. Und das ist der eigentliche Kern. Also so ein Hyrox-Rennen dauert zwischen 60 und 120 Minuten. Das bedeutet, du musst deine Energie extrem gut einteilen. Und jetzt kommt ein schönes Beispiel. Nehmen wir an, es gibt 2 Athleten und beide besitzen die gleiche VO2 Max von 60 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Beide haben exakt denselben VO2 Max-Wert. Das ist ja auch die Kerngröße, über die alle sprechen. Ne? Wie hoch ist deine VO2 Max? Uhren sagen dir die ganze Zeit, meine VO2 Max ist wieder gesunken, ist gefallen. Ja, aber nimm dir beide Athleten mit derselben VO2 Max. Und das Spannende ist jetzt, der erste Athlet, der besitzt eine hohe Fauler Max und der zweite eine niedrige Fauler Max. Was passiert? Der erste läuft den ersten Kilometer schneller. Er schiebt den Schlitten viel explosiver. Die Burpees fühlen sich vielleicht auch leicht an. Doch bereits nach wenigen Stationen steigt der Kohlenhydratverbrauch massiv an. Die Beine werden schwer. Die Lauftechnik verschlechtert sich. Die Schrittlänge wird kürzer. Die Schrittfrequenz fällt ab. Der Puls steigt weiter und plötzlich verliert er auf jedem Kilometer vielleicht 5 bis 10 Sekunden. Der zweite Athlet dagegen, gleiche VO2 Max, startet etwas kontrollierter. Ja, also ein bisschen verhaltener geht er an. Und er produziert dadurch schon weniger Laktat. Er spart unter anderem dann auch Kohlenhydrate. Er kann nach jeder Station sofort wieder anlaufen. Und genau deshalb läuft er am Ende die bessere Gesamtzeit. Nicht, weil er fitter ist, sondern weil sein Stoffwechsel effizienter arbeitet. Und das ist auch das Geheimnis, worum es im Training immer geht. Es geht immer um deinen Stoffwechsel. Und du musst dich bei jeder Trainingseinheit fragen, was bewirke ich oder was will ich mit dieser Trainingseinheit bezwecken? Deswegen in all meinen Einheiten, die ich mit meinen Athleten mache, gibt es im Kern immer eine Message, eine Botschaft dahinter, in welchen Stoffwechselbereich wollen wir rein? Wollen wir Grundlage, wollen wir Schwelle, wollen wir VO2 Max, wollen wir ein Laktat-Clearing machen, das heißt Laktat produzieren und dann Laktat abbauen. Und alles das ist wichtig, dass du das berücksichtigst. Und jetzt darfst du dich gerne mal fragen, wie oft berücksichtigst du das in deinem Training? Ich weiß, es gibt ganz viele Programming-Programme auf dem Markt, die sind darauf ausgelegt, dass ganz, ganz viele Athleten in dieses Programming einsteigen. Und alle Athleten, es ist natürlich auch günstiger, das muss man ganz klar sagen. Also wenn du für dein Programming 50 Euro im Monat zahlst, machen das dann 200, 150 Athleten gleichzeitig. Alle bekommen 5, 6 Trainingseinheiten die Woche, immer mit dem gleichen Ziel. Und natürlich hast du dann Trainingsplan, natürlich hast du dann Einheiten, die du machst. Aber passen die Einheiten zu dir? Ist das auf deinen Stoffwechsel zurechtgeschnitten? Mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht. Natürlich hast du Geld gespart, aber am Ende des Tages kann das zum Erfolg führen. Aber wenn wir es mal einfach aussprechen, die Hälfte wird damit nicht zum Erfolg kommen, weil es einfach nicht auf sie zugeschnitten ist. Deswegen macht der, ich sag mal, der Invest in deine eigene, in deinen eigenen Stoffwechsel deutlich mehr Wert oder mehr aus. Und du hast am Ende des Tages einfach eine ganz andere Erfolgsquote und vor allen Dingen auch eine andere Verletzungsprophylaxe. Weil in so einem 1-1-Coaching geht es natürlich dann immer darum, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Einheiten ist das eine. Und wenn man die abschließt, ist es zwar schön und gut, dann wird das auch grün in meinem Kalender, ne? Aber man braucht immer Feedback der Athleten. Wie haben die Beine sich gefühlt? Ich bin müde, ich bin kaputt, habe schon das Gefühl, meine Oberschenkel sind jetzt total platt. Das habe ich zwar geschafft, okay, wir müssen die nächste Einheit rausnehmen, wir müssen ein bisschen was anderes machen. Und davon lebt einfach ja ein individuelles Coaching. Und wir sprechen auch nochmal über die einzelnen Phasen, wann es Sinn macht, eine Blockperiodisierung machen. Oder ich werde ganz oft gefragt, du Alex, ich habe kaum Kraft, ich brauche mehr Kraft. Und auch hier gibt es ganz, ganz viele Studien tatsächlich, dass wenn du 5-6 Einheiten in der Woche machst, dass 10 Sätze Krafttraining, nicht im Hypertrophiebereich, sondern eher so im Maximalkraftbereich, 10 Sätze über die Woche verteilt, völlig ausreichend sind und dass du damit maximale Sachen rausholen kannst, anstatt dann mehrmals in der Woche in so einem Saisonaufbau viel Kraft zu machen, um stärker zu werden. Ja, das ist meine Philosophie und ich sage euch ganz ehrlich, ich werde immer gefragt, ja, ich habe nicht so viel Kraft, ich muss auf jeden Fall mehr Kraft machen. Ich bin davon überzeugt, dass du gar nicht viel mehr Kraft brauchst, sondern du musst das Maximale an Kraft machen, was benötigt wird, aber nicht darüber hinaus. Das ist dasselbe, wie wenn jemand eine Marathonvorbereitung macht und der mir sagt, ja, ich habe jetzt schon 6, 7, 8 lange Läufe über 35 Kilometer. Ja, warum so viele? Ja, alle machen ja so viele Wochenkilometer. Ja, aber wer ist alle? Fangen wir jetzt an zu generalisieren. Was braucht denn dein Körper? Braucht der 8-mal? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir tut schon alles weh. Und ich bin sowieso anfällig für Verletzungen. Ja, dann lauf doch bitte nicht 8-mal 35 Kilometer, sondern wir machen vielleicht 3, maximal 4-mal. Und dann ist die Qualität hoch und du bist deutlich, ja, besser unterwegs, als wenn du das machst, was alle machen. Nur mal so ein Auszug am Rande. Da bin ich kein Freund davon, von diesen ganzen Programmings. Weil man einfach auch sagen muss, weil natürlich ist das einfach für diejenigen, die es anbieten. Weil dann einfach viele in einem Programm sind. Man schreibt nur ein Programm, was viele machen. Und ja, kann immer nur sagen, ich bin ein Befürworter von ja, individuellem Coaching. Nicht nur, weil ich das jetzt anbiete, sondern weil es einfach die besten und größten Erfolge mit sich bringt. Und was man auch sagen muss, ich war vielleicht mal sehr, sehr, sehr gut über 400 Meter. Falls dich das interessiert, Platz 12 in Europa, 30 schnellster der Welt, mehrfacher deutscher Meister. Da kann ich mir auch keinen Blumentopf mit gewinnen heutzutage. Ne? Was ist Platz 12 in Europa über 400 Meter? Ein Spaß beiseite. Aber mir war es immer wichtig, dass ich natürlich weiß, was ich meinen Athleten gebe, weil ich selber alles schon gemacht habe. Das ist ja total wichtig, um überhaupt ein Verständnis dafür zu haben. Wie fühlt sich das an? Was kann man machen? Das ist das eine. Aber viele entscheiden sich ja tatsächlich im Coaching für einen Namen, weil das vielleicht die Besten sind, die es gibt oder weil alle dahin rennen. Und man muss immer dazu sagen, es gibt viele gute Trainer oder viele Coaches. Aber ganz oft ist es einfach so, dass viele einfach das weitergeben, was sie selber in ihrem Training machen. Deswegen ist es ganz oft, ja, dass Trainer XY sein persönliches Training, was er trainiert, einfach an andere weitergibt. Und das kann am Ende des Tages auch nicht zum Erfolg führen. Das ist vielleicht eine Trainingsphilosophie, die man hat, aber es ist total wichtig. Und ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. Ich trainiere mit allen Athleten immer was anderes, was schwerpunktmäßig gebraucht wird. Nicht das, was ich immer in meinem Training mache. Und was man auch sagen muss, es ist ganz oft so, dass wenn der Trainer, der Coach hauptberuflich oder Sportler ist, dann ist er natürlich den ganzen Tag sehr viel mit seinem eigenen Training, mit seiner eigenen Performance zugange. Und das, da kann man auch niemanden einen Vorwurf für machen, weil das ist sein Kerngeschäft vielleicht am Ende des Tages. Und wenn ich dann Athlet bin, dann passiert es halt schon mal häufiger, dass man, ja, dass man eine Nummer von vielen ist und dass man dann vielleicht im Team abgegeben wird, dass man gar nicht mehr von den Leuten betreut wird, wo man es eigentlich mal hingehen wollte. Und auch das stelle ich immer wieder fest, dass ja öfters mal ja Nachrichten kommen, wo man sagt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, auf mich wird gar nicht so richtig eingegangen in meinem Coaching und ich kriege manchmal irgendwas da reingeschrieben, obwohl ich da eine Rücksprache gehalten habe. Ne, das ist natürlich, ja, das ist am Ende des Tages natürlich nicht schön. Deswegen macht euch ein eigenes Bild und an dieser Stelle, auch wenn ich persönlich mal sehr gut war oder wenn es vielleicht auch andere gibt, die deutlich besser sind, andere vielleicht im High Rock schneller sind oder besser sind, am Ende des Tages zählt, muss ein sehr, sehr guter Athlet kein guter Coach sein. Es gibt bestimmt sehr gute Athleten, die sehr gute Coaches sind. Aber genauso gut gibt es auch nicht so gute Athleten, die übertriebene Coaches sind, wo man sagt, boah krass, der hat selber in seinem Leben gar keine gute Leistung gebracht, aber der hat das Händchen dafür, das maximale Potenzial aus jemandem rauszuholen. Deswegen, ja, nicht durch die rosarote Brille gucken, dass die besten Trainer sind oder dass die schlechten, schlechte Trainer sind. Seid da offen, geht da wirklich vernünftig ran, ja, und macht euch ein Bild, fragt viele Dinge, die euch wichtig sind und dann werdet ihr, ja, wahrscheinlich schon eine sehr gute Entscheidung treffen. Aber das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil man oft immer hört, ja, auch wenn man vielleicht keine Top-High-Rocks-Zeit unter einer Stunde hat, dass man dann in diesem Coaching nicht gut aufgehoben ist, ne, also das gibt es ganz, ganz viele andere Beweise, wo man weiß, dass, ja, dass es sehr viele gute Coaches gibt, auch wenn sie selber nicht den Erfolg hatten. Genauso umgekehrt gibt es auch viele Coaches, die, also viele Sportler, die erfolgreich sind, aber im Coaching vielleicht nicht so gut sind, ja. Kleiner Ausdruck, jetzt habe ich hier ein bisschen viel gelabert drumherum, aber das war mir einfach wichtig. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den zwei Athleten, beide gleiche VO2 Max, aber am Ende des Tages, ja, durch eine andere, ja, fauler Max wird das Ergebnis am Ende des Tages von dem gewonnen, der eben besser und effizienter durchkommt. Und das ist jetzt auch der Anknüpfpunkt. Warum reicht eine hohe VO2 Max letztendlich nicht aus? Und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil viele Athleten vergleichen ja ständig auch ihre Garmin-Werte oder das, was ihre Uhr sagt. Ich habe eine VO2 Max von 61. Ich habe 63. Ich habe 65. Aber jetzt kommt eine Frage, warum laufen halt eben zwei Athleten mit derselben VO2 Max oft völlig unterschiedliche High-Rocks-Zeiten? Und die Antwort lautet, weil die VO2, weil die VO2 Max nur die Größe deines Motors bestimmt und die Fauler Max beschreibt, wie verschwenderisch dieser Motor arbeitet. Das Beispiel stellt dir zwei Autos vor mit jeweils 500 PS. Das eine verbraucht 8 Liter und das andere 25 Liter. Welches Auto gewinnt jetzt ein 24-Stunden-Rennen? Genau, nicht das stärkste, sondern das effizientere. Und genau deshalb ist die Kombination aus einer hohen VO2 Max und einer niedrigen Fauler Max so wertvoll. Letztendlich diese Laktatschwellen verbindet letztendlich oder die Laktatschwelle an sich verbindet beide Welten. Und jetzt kommt der Zusammenhang. Die Laktatschwelle ist nicht einfach ein fester Wert. Die entsteht aus dem Zusammenspiel von VO2 Max, von Fauler Max und von der Laufökonomie. Stell dir vor, deine VO2 Max bleibt unverändert, aber du schaffst es, also du senkst aber die Fauler Max. Was passiert? Du produzierst bei derselben Geschwindigkeit weniger Laktat. Dadurch verschiebt sich deine Schwelle nach oben. Das bedeutet, du kannst plötzlich schneller laufen, ohne zu übersäuern. Und genau deshalb werden viele Athleten schneller, obwohl ihre VO2 Max überhaupt nicht steigt. Und das ist einer der größten Denkfehler im Ausdauersport. Und das ist letztendlich auch die ideale Kombination für High Rocks. Eine hohe VO2 Max, damit genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, eine niedrige bis moderate fauler Max, damit nicht unnötig viel Laktat produziert wird. Eine hohe Laktat-Clearance, also möglichst ein gutes Potenzial, Laktat wieder abzubauen, damit letztendlich das entstehende Laktat schnell wieder als Energie genutzt werden kann. Und eine gute Laufökonomie, um mit möglichst wenig Energie möglichst schnell zu laufen. Und diese vier Faktoren bestimmen deine Leistung deutlich stärker als einzelne harte Intervalle, die du immer ballerst. Und jetzt vielleicht auch so ein spannender Punkt, warum Krafttraining letztendlich die Fauler Max beeinflussen kann. Also jetzt kommt noch ein Punkt, den viele nicht kennen, also zum Beispiel schweres Krafttraining, Sprinttraining, Plyometrics, also Sprünge und explosive Belastungen können deine Fauler Max erhöhen. Das bedeutet nicht, dass Krafttraining jetzt schlecht ist, ganz im Gegenteil. Der Schlitten, Farmers Carries, Wallballs, Lunches, da braucht man Kraft. Aber wenn dein gesamtes Training fast nur aus hochintensiven Intervallen besteht, aus Sprints, aus harten Workouts, Crossfit-Workouts oder und schweren Gewichten besteht, dann entwickelst du häufig genau die Stoffwechseleigenschaften, die dir im langen High-Rocks-Rennen später Probleme bereiten. Und deshalb geht es nicht darum, Krafttraining zu vermeiden. Es geht darum, es intelligent mit einem hohen Anteil an aeroben Lauftraining zu kombinieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der wichtigsten Frage, die du dir wahrscheinlich stellen wirst. Wie trainiert man denn jetzt so eine Fauler Max richtig? Oder wie wird man jetzt im Hyrox eigentlich schneller? Und das ist wahrscheinlich total spannend, ne? Also, oder kann man sie überhaupt verändern? Ja, das kann man. Und genau das ist eine der spannendsten Eigenschaften unseres Stoffwechsels. Die Fauler Max ist nicht genetisch festgelegt, weil die lässt sich trainieren. Nach oben und auch nach unten. Aber je nachdem, wie du trainierst oder was für Einheiten du machst, entwickelst du dich eben zu einem völlig anderen Athleten, wenn du halt eben das falsche Training machst und vielleicht immer intensiv trainierst und eine hohe Fauler Max versuchst zu trainieren, beziehungsweise immer stärker darin wirst und dein Körper halt eben so schneller ermüdet und du denkst dir, ja, jetzt habe ich intensiv trainiert, jetzt habe ich harte Workouts gemacht, jetzt muss ich ja besser werden. Nee, deine Fauler Max wird zwar immer höher, aber das ist nicht das Ziel, dass du einfach ja immer schnell übersäuerst. Ja? Deswegen, wie trainiert man das? Darum geht es jetzt eigentlich im nächsten Abschnitt. Jetzt für alle, die vielleicht eine hohe Fauler Max haben, also so in dem Fall wie ich, die aus dem 400-Meter-Sprint kommen, die vielleicht immer intensiv trainiert haben, die vielleicht an den Punkt kommen oder wenn du an den Punkt bist, wo du sagst, boah, ich breche immer so früh ab, oder meine Leistung wird immer ab der Hälfte, geht die so schnell nach unten, dann bist du wahrscheinlich jemand, der eine hohe Fauler Max besitzt. Und dann ist es das Ziel, diese zu senken. Und wie bringe ich meinem Körper jetzt bei, weniger Laktat zu produzieren? Ja, indem du ihn dazu zwingst, immer effizienter zu arbeiten. Welche Methoden haben wir dafür? Jetzt sind vielleicht einige dabei, die du auf jeden Fall schon mal gehört hast. Erstens, Zone 2 Training. Das wahrscheinlich am meisten unterschätzte Training, viele nennen es ja als zu langsam, zu langweilig, das bringt doch nichts. Dabei verändert genau dieses Training deinen Stoffwechsel tatsächlich am stärksten. Denn Zone 2 bedeutet ungefähr, ja, 70-83% deiner maximalen Herzfrequenz. Du kannst dich locker unterhalten. Ja, und was passiert hier? Du produzierst mehr Mitochondrien, mehr Kapillare, eine bessere Fettverbrennung, einen geringeren Kohlenhydratverbrauch plus eine niedrigere Fauler Max. Typische Einheiten wären 60 Minuten locker, 75 Minuten locker, 90 oder vielleicht sogar auch 120 Minuten. Nicht schnell, nicht anstrengend, aber extrem effektiv. Dann die wahrscheinlich wichtigste High-Rock-Session überhaupt ist eigentlich dein Schwellentraining. Wenn wir bei Jack Daniels bleiben, unser erfolgreicher Trainer, der Threshold-Bereich, am Anfang schon mal gesagt, ja, irgendwo zwischen 95% bis 100% deiner Schwellenpace. Was bietet sich hier an? 3x10 Minuten, 4x8 Minuten, 2x20 Minuten, vielleicht auch 30 Minuten Tempodauerlauf. Hier lernt dein Körper tatsächlich Laktat direkt wieder als Energie zu nutzen. Und das nennt man Laktat-Clearance. Und genau das ist im Hyrox Gold wert. So, jetzt sagen vielleicht oder sagst du dir, ja, das mache ich ja eigentlich. Aber wenn wir von 95-100% deiner Schwellenleistung sprechen, gehen wir von, um es einfach zu halten, von deiner Schwellenpace von 4 Minuten aus. 4:00 ist der Punkt, an dem Steady State entsteht oder dein Steady State vielleicht ist. Also 100% deiner Schwelle sozusagen. Jetzt machst du 3x10 Minuten. Jetzt läufst du das vielleicht in 4:00, dann vielleicht 3:58, 3:57, 4. Im Prinzip ist das ja der Punkt an deiner Schwelle. Wenn du aber einen Ticken drunter bleibst, ich sag mal, du läufst nicht genau 4:00, sondern du läufst vielleicht 4:05 bis 4:10 oder sogar vielleicht auch bis 4:15. Dann kommst du in Richtung 95% auch dieser Schwelle. Du produzierst Laktat, kommst aber noch nicht an diesen Punkt, wo das Laktat ab dieser Minute pro Minute weiter nach oben steigt. Und das ist das Ziel. Deswegen sieht man auch viele Profiathleten, dass die bei solchen Läufen oft Laktat abnehmen. Wie bei der ersten 10-Minuten-Lauf. Ja, wo war mein Laktatwert? War ich da unter 4 Millimol? Wo war ich denn da? War ich da bei 3, 2 oder so? Mache ich den nächsten Lauf und sehe dann, oh, ich bin jetzt bei 3,6 beim selben Tempo. Laktat steigt also, obwohl ich vielleicht langsamer gelaufen bin, also Intensität wieder rausnehmen. Und das ist ganz wichtig. Diese Schwelle zu treffen ist wirklich, ja, da muss man wirklich gut zwischen den Zeilen lesen, da muss man gut seinen Körper für kennen und es nützt einfach nicht zu sagen, ah ja, das ist meine Schwelle und jetzt ballere ich da eben einfach durch, mache das jetzt 3-mal, 4-mal, dann kann es eben passieren, dass man zu hoch kommt. Und das ist einfach die Kunst von Laktat-Clearance. Und was ich auch total gerne mache, gerade so bei Hyrox-spezifischen Einheiten, dass man sagt, okay, wir starten und wir produzieren jetzt erstmal sehr viel Laktat. Das heißt, wir schieben beispielsweise den Schlitten 20 Meter. Wirklich 10 Meter schnell rumdrehen, 10 Meter zurück. Du merkst, okay, die Beine arbeiten extrem. Du pumpst richtig einen ab. Nachdem du das gemacht hast, machst du 10 schnelle Burpee-Bro-Jumps. Laktat steigt weiterhin an. Und dann mit dem hohen Laktat gehst du aufs Laufen, machst ein Compromised Running. Aber bei dem Compromised Running werde ich auch oft gefragt, Alex, soll ich dann meine Rennpace laufen? Nein, keine Rennpace laufen, sondern auf jeden Fall langsamer. Na klar, will man auch irgendwann es provozieren und sagen, nach so einer harten Session will ich natürlich auch direkt in mein Renntempo reingehen. Aber um das Laktat-Clearing, das heißt aus dem vielen Laktat, das wieder abzubauen, können wir auch in eine niedrigere Intensität rein beim Laufen und da bauen wir das Laktat deutlich schneller wieder ab. Und das trainieren wir. Laktataufbau, langsam wieder raus. Laktat auf, langsam wieder raus. Und das ist klassisches Laktat-Clearing. Und das kann man sehr gut über Hyrox-Workouts machen. Ja, meine Athleten wissen das, die bei mir im Coaching sind. Ja, also auch das ist total spannend. Da kann man wirklich, ja, unglaublich viele spannende Dinge feststellen, wenn man es dann richtig auswertet, ja. Und das ist auch der Vorteil, wenn man wirklich alle Daten auch in der Plattform sehen kann. Das heißt, wenn mit der Plattform, wo ich arbeite, wenn so ein Athlet so ein Workout gemacht hat, der lädt die Datei hoch und hat seine Uhr dabei gehabt mit Brustgurt oder wie auch immer, dann sieht man natürlich die einzelnen Abschnitte, ne? Wie lang war der Abschnitt? Wie hoch ist die Herzfrequenz gegangen? Wo ist denn eigentlich seine Schwelle? Und dann kann man sehr gut sehen, ob er den Bereich getroffen hat oder zu viel oder zu wenig. Und dann kann man immer gegensteuern. Ne? Wirklich total spannend. Lange Tempoläufe, Methode 3. Also das ein längerer Lauf, also knapp unter der Schwelle auch. Ja, also 30 bis 40 Minuten, eher so ein Halbmarathon-Renntempo. Ja, da könnt ihr euch dran orientieren. Und genau, das sind einfach solche Einheiten, die viele, ja, Elite-Athleten tatsächlich absolvieren, weil ja diese Einheiten natürlich ja sehr gut für diese Laktattoleranz gut sind. Wie kann man es auch noch machen? Man kann es natürlich auch über extensive Intervalle machen. Also zum Beispiel 6x1000, 5x2000, 3x3000 mit kurzen Pausen. Wichtig ist hier nicht maximal, sondern alles kontrolliert. Und auch hier verbesserst du die Schwelle, die Laufökonomie und natürlich auch den Laktatabbau. Und je mehr du tatsächlich trainierst und auch das muss man ja immer in Frage stellen, wie viele Einheiten macht man. Ich sag mal, die meisten trainieren in der Regel ja so 3 bis 5 Einheiten. Ne? Also auch viele, die vielleicht Familie haben, berufstätig sind und gar nicht so viel Zeit haben, die müssen natürlich effizient trainieren mit 3 Einheiten pro Woche, vielleicht 4 oder auch bis 5. Gibt natürlich auch viele Programme, die sagen, hey, du musst 6, 7 Mal in der Woche trainieren. Ja. Aber gerade so, wenn man den Trainingsumfang erhöht, und die besten Ausdauerathleten haben halt eben auch viel Grundlage. Die trainieren halt so oft in der Woche, dass sie halt eben auch über 3 Trainingstage in der Woche vielleicht ganz easy Zeugs machen. Und wenn du aber 3-mal in der Woche aktuell trainierst, dann macht es halt wenig Sinn, da 3-mal nur easy Zeug zu machen, ne? Weil dann haben wir ja überhaupt nicht das trainiert, was wir auch vielleicht im Kern brauchen. Je mehr Einheiten ich mache, desto mehr Kapazitäten habe ich natürlich auch für dieses lockere Zeug, ne? Und dadurch wird man natürlich auch, wenn man viel langsames Zeug macht, mehr Mitochondrien, bessere Kapillarisierung, Fettstoffwechsel, Laufökonomie und natürlich auch eine ganz andere Fauler Max. Aber es geht natürlich auch in die andere Richtung. Und ich lasse bei meinen Athleten, mache ich immer ja zwei Tests. Einmal einen 1000-Meter-Test, um zu gucken, wie schnell kann der Athlet überhaupt 1000 Meter rennen. Und dann einen Feldstufentest von 30 Minuten, um zu gucken, wo ist denn die Schwellenleistung. Wenn man beides gegenüberlegt, kann man feststellen, ist derjenige besser in 1000 Meter im Verhältnis zu seiner Schwelle oder ist die Schwelle vielleicht sogar besser als der 1000 Meter Laufen. Daraus kann man schon ein bisschen ableiten, ob jemand vielleicht eher eine gute Fauler Max oder eine schlechte Fauler Max hat. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel eine sehr niedrige hast, wenn du der 1000-Meter-Test war überhaupt nicht schnell genug, wo man sagt, okay, mit dieser du läufst eine Schwellenpace von 4.00 und du läufst aber nur eine Vierer-Pace auf den Kilometer. Ja, das passt nicht zusammen. Ne? Also da bist du einfach vielleicht dein ganzes Leben nur im Ausdauerbereich unterwegs gewesen und hast gar nichts Schnelles gemacht. Und dann fehlt natürlich auch ein bisschen dieses, dass der Körper Laktat bilden kann. Auch das gibt es natürlich beim High Rocks und das sind auch viele, die sagen, ja, irgendwie Grundlage habe ich ganz gut, aber so diese Spitzen mal Laktat bilden zu können, danach ist mir immer direkt schlecht und so, das ist auch eine Form, die man trainieren muss, ne? Also eine ganz niedrige Fauler Max macht auch keinen Sinn, ne? Also eine ganz hohe macht keinen Sinn, eine ganz niedrige macht keinen Sinn, aber so eine Mitte irgendwo, das macht dann nachher Sinn. Und wie erreicht man, dass man die eben steigert? Das könntest du über Bergsprints machen, das kannst du vielleicht über 10 bis 20 Sekunden Maximalsprints, über schwere Kniebeugen, über Plyometrics, über schnelle Schlittensprints, ne, über einen kurzen Abschnitt mit viel Gewicht, Assault Bike, ne, so kurz 20 Sekunden All Out, so richtig Gas geben, mal richtig den Puls hochschießen. Ne, das sind so Sachen, wo du mit dieser Fauler Max erhöhen kannst. Oder halt eben viele harte High Rocks Workouts, was auch viele machen, sich einfach immer abzuschießen. Ja. Und auch das ja, geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut und dann ja, kommt man nicht drum herum, wieder spezifischer zu werden. Ja, dann natürlich auch VO2 Max Sessions, natürlich auch wichtig, ne? Also 5x1000 Meter im VO2 Max Bereich mit ein bisschen längerer Pause, 6x800, 4x4, 5x3. Ich will jetzt nicht wieder auf die VO2 Max gehen, auf diese Sessions, ne? Also, da kann man auch nochmal in einem anderen Thema drüber sprechen, dann hier in dem Podcast, ne? Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Darum geht's heute gar nicht so viel. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die Laufökonomie, ja? Über den wird ja auch kaum gesprochen, weil eine Laufökonomie bedeutet letztendlich, wie viel Sauerstoff brauchst du, um eine bestimmte Geschwindigkeit laufen zu können. Zwei Athleten laufen beide eine Vierer-Pace. Der erste benötigt dafür 52 Milliliter Sauerstoff. Der zweite braucht vielleicht nur 46 Milliliter. Wer ist besser? Natürlich der zweite. Und genau deshalb trainieren Elite-Läufer natürlich auch Lauftechnik, Schrittfrequenz, Kraft, Koordination. Denn Geschwindigkeit entsteht nicht nur durch eine Fitness, sondern auch durch Effizienz. Und wenn man sich die Elite mal anguckt, das sieht sehr effizient aus, wenn die den Schlitten schieben, wenn die den Schlitten ziehen, die haben eine super Technik, die haben eine effiziente Technik und hängen nicht in diesem Seil so drin. Und genauso sieht das auch bei der Lauftechnik aus. Also die laufen natürlich sehr effizient. Und wenn du mit jedem Schritt Energie sparen kannst, macht das am Ende des Tages richtig viel aus. Ja, wenn du weniger Energie brauchst, bei jedem Schritt, ich weiß nicht, wie viele Schritte man jetzt beim High Rocks macht, das werden aber auch seine 10.000, 12.000 Schritte werden es auf jeden Fall sein. Und du machst ihn natürlich jeden Schritt ein bisschen effizienter. Das macht unglaublich viel aus. Deswegen auch da, in manchen oder in Coaching-Paketen mit mehr Support bei mir, ist es auch mit drin, dass du mir einfach ein Video von dir schicken kannst, dass du mir deinen Laufstil schickst, wo man sagt, hey, wir arbeiten auch am Laufstil. Ich komme jetzt aus dem Laufen. Das ist meine Paradedisziplin, jemanden zu einem besseren Läufer zu machen. Nicht nur was darum geht, wenn er schneller werden soll, sondern natürlich auch, wenn die Lauftechnik verbessert werden soll. Und ja, dadurch kann man auch wahnsinnig viel rausholen, was man vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm hat. Und ja, jetzt zu guter Letzt einmal noch zusammengefasst. Ja, letztendlich die Physiologie eines Weltklasse-High-Rocks-Athleten. Ein Top-Athlet besitzt am Ende des Tages eine hohe VO2-Max. Eine niedrige bis moderate Fauler-Max. Eine hohe Laktat-Clearings-Geschichte. Eine hervorragende Laufökonomie, gute Kraft, starke Mitochondriendichte, viele Kapillaren, hat einen effizienten Fettstoffwechsel und hat hohe Kohlenhydratspeicher. Und das ist der Grund, warum Weltklasse High Rocks Athleten scheinbar mühelos laufen. Nicht, weil sie weniger leiden, sondern weil sie ihren Stoffwechsel über Jahre genau in diese Richtung entwickelt haben. Ne? Also, damit wäre ich am Ende angekommen. Nimm diese Punkte. Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte, an denen du arbeiten kannst. Und frag dich einfach, weißt du, an welchen von den 9 Punkten arbeitest du gerade? Wenn du es nicht weißt, komm gerne auf mich zu. Wir gucken uns alles an, kostenloses Erstgespräch. Wir analysieren dein Training, was du bisher gemacht hast. Und wir werden in allen neuen Bereichen können wir an den Stellschrauben drehen, um eine bessere Performance aus dir zu machen. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast hier gefällt. Wenn du ihn mit deinen HYROX-Freunden teilen würdest oder wenn du ihn vielleicht sogar diese Folge bei Instagram einfach resharen würdest und vielleicht markieren würdest, dann poste ich oder reposte ich das auch in meiner Story. Das finde ich sehr cool, weil dieser Podcast steht tatsächlich ja ganz am Anfang. Und ja, ich möchte einfach noch mehr Inspiration geben aus meinem Training, was ich mit meinen Athleten mache und wie du am Ende zu einem besseren HYROX-Athleten wirst. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich bald schon wieder in der nächsten Folge. Ich werde auf jeden Fall stets bemüht sein, weiterhin regelmäßig Podcast-Folgen zu bringen. Ab August sieht das Ganze wieder ein bisschen besser aus von meiner Zeit. Von daher bis dahin ja, ein bisschen Geduld haben und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!